Lasst uns still werden und gemeinsam aus Gottes Wort lesen. Und ich lese aus 3. Mose 6, die Verse 1 bis 6. Überschrieben ist das alles mit von Brand, Speis und Sündopfern. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete Aaron und seinen Söhnen und sprich: Dies ist das Gesetz über das Brandopfer. Das Brandopfer soll bleiben auf dem Herd des Altars die ganze Nacht bis zum Morgen. Und es soll des Altars Feuer brennend darauf erhalten werden. Und der Priester soll sein leinenes Gewand anziehen und die leinenen Beinkleider für seine Blöße und soll die Asche wegnehmen, die das Feuer des Brandopfers auf dem Altar gemacht hat, und soll sie neben dem Altar schütten. Und soll danach seine Kleider ausziehen und andere Kleider anziehen und die Asche hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte. Das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten und das Fett der Dankopfer obendrauf in Rauch aufgehen lassen. Ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Amen. Pastor Geschwandner.
Ich weiß nicht, ob jemandem die Überschrift bekannt vorkam: Vollendet ist das große Werk. So jubelt der Chor am Ende des ersten Teils der Schöpfung von Joseph Haydn. Wunderbares Oratorium, das er geschrieben hat. Und damit wird das beschrieben, was praktisch der erste Höhepunkt im Alten Testament ist, nämlich die Schöpfung. Mit dem Text, mit dem wir uns heute beschäftigen, das ist praktisch der zweite Höhepunkt im Alten Testament. Da steht so dieser Satz, den ich jetzt hier oben drüber gesagt habe, steht hier direkt drin. Da heißt es im 33. Vers: So vollendete Mose das ganze Werk, die ganze Aufgabe, die Gott ihm gegeben hatte. Das erste ist das Zentrum von Gottes Plan, den er eingesetzt hat. Im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, 26. und 27. Vers, spricht Gott: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich ist, uns zum Ebenbild. Und dann im 27. Vers: So schuf Gott den Menschen zu seinem Ebenbild. Was für eine Aussage und was für eine Herausforderung. Das zweite Zentrum, das hier geht, ist die Gegenwart Gottes. Da geht es nicht nur um diese Schöpfung, sondern um die Gegenwart Gottes. Denn immer wieder wurde dieses Erste, dass Menschen zum Ebenbild Gottes gemacht sind, missachtet. Ich habe das vorher mal zusammengerechnet, so wie geht meine Mathematik noch, sind 90 Kapitel bis hierher im ersten und zweiten Buch Mose zusammen. Und ich möchte nicht sagen, dass es in jedem dieser Kapitel beschrieben wird, wie dieses Ebenbild, das Gott sehen möchte, wie das missachtet wird, aber es wird immer und immer und immer wieder beschrieben durch die ganzen Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch, dass Menschen sich nicht an das gehalten haben, was Gott sich vorgestellt hat. Und genau deswegen kommt diese zweite Grundlage, die 10 Gebote, und hier in diesen 3 Kapiteln, ich hoffe, ihr habt eine Bibel dabei, ich werde die nämlich nicht vorlesen, sonst wird ein bisschen lang dauern. In diesen 3 Kapiteln wird dann die Errichtung des Zeltes bzw. der Stiftshütte beschrieben als Grundlage des Lebens mit Gott. Und nur wenn wir diese beiden Dinge sehen und zusammenhalten, dann haben wir das richtig verstanden, worum es geht. Ich habe diese Verse vor einiger Zeit diese Kapitel in meiner stillen Zeit gelesen. Und ich wollte ja eine Serie anfangen über David. Wieso David ein Mann war, von dem Gott sagt, ich habe David gefunden, einen Mann nach meinem Herzen. Und ich habe mich entschieden, diesen Teil hier davor zu setzen, weil das praktisch die Grundlage dafür ist, was wir dann ab in 14 Tagen uns näher über David anschauen werden. Das erste Prinzip, das hier deutlich gemacht ist, alles ist wie von Gott vorbereitet. Alles ist wie von Gott vorbereitet. Es gibt eine ganze Reihe Experten, auch Theologen, die interessante Gedanken haben über das Judentum, über das Christentum und über Religionen allgemein. Und sie sagen ja, die Ägypter, die haben eben ihren Gott Ra gehabt und noch eine ganze Reihe andere in der damaligen Zeit. Die Philister, wir lesen davon einige Kapitel weiter, die hatten ihren Gott Dagon. Die Römer, die haben den Jupiter gehabt, die Griechen den Zeus. Und so wie jeder so seinen Gott gehabt hat, so haben eben die Juden Jahwe als ihren Gott. Da ist eigentlich kein großer Unterschied. Jeder hat so seinen Gott, dem er folgt. Aber es geht bei diesen verschiedenen Göttern und bei diesen verschiedenen Religionen um völlig unterschiedliche Sachen. Das wird gerade auch im Alten Testament schon deutlich. Bei den einen geht es nur darum, dass man das richtige Gefühl entwickelt, etwas, was heute sehr in ist. Es muss alles auf das richtige Gefühl passen. Ich habe vorher mit unserer ältesten Tochter telefoniert. Meine Frau ruft sie jeden Samstag an und dann kriege ich auch ein paar Minuten zum Zuhören und zum Reden. Und da hat sie sich darüber aufgeregt, hier ein paar Kurse zu unterrichten in Italien, hat dann versucht, genügend Italienisch zu lernen, damit sie das, die Kurse dort machen kann. Und hat gesagt, das ganze Zeug, was die machen, ist nur über Gefühl. Und sie wird überhaupt nichts Vernünftiges beigebracht. Aber so ist es tatsächlich. Es an andere, da geht es bei anderen Göttern und Religionen geht es um das Schicksal, dem wir ausgeliefert sind. Es geht um einen Ort, wo man Gott Opfer bringt. Im Gegensatz zu all diesen Religionen geht es aber im Alten Testament um etwas völlig anderes. Das heißt nicht, dass kein Gefühl da ist. Das heißt nicht, dass kein Ort der Anbetung da ist. Aber es geht in erster Linie darum, dass Jahwe, dass Gott der Herr der Geschichte ist. Er ist nicht nur einer, der ein Privatgott für eine kleine Gruppe von Leuten ist. Und das wird dargestellt in diesem Zelt, in dieser Stiftshütte. Hier im 38. Kapitel wird zunächst mal davon gesprochen, dass das Zelt der Begegnung ist, wo man Gott begegnet, wo regelmäßig Opfer gebracht werden, wo man Gott dankt. Es geht um die Frage der Hingabe. Es ist der Platz, wo wir Fragen stellen können und Fragen beantwortet bekommen. Es geht also in erster Linie um die Beziehung zu einem lebendigen Gott. Das ist das eine, was dieses 38. Kapitel deutlich macht. Im Neuen Testament haben wir natürlich weder eine Stiftshütte noch einen Tempel. Im Neuen Testament begegnen wir Gott vor allen Dingen im Mahl des Herrn. Dafür ist es da, damit er uns seine Gegenwart und seine Hilfe zusagt und wir ihn loben und preisen. Zelt der Gottesbegegnung ist das. Das andere ist, im 21. Vers, im 38. Kapitel, es ist der Wohnort seines Wortes. Das fällt vielleicht nicht sofort auf, aber der Mose hat ja diese Bundeslade, diesen Kasten zusammengezimmert oder wie sie es gemacht haben, ja, wahrscheinlich gezimmert. Und dieser Kasten, diese Bundeslade war nicht leer. da waren verschiedene Dinge drin. Und das Wichtigste, was dort drin waren, waren die Tafeln mit den 10 Geboten. Es ist also vor allen Dingen das, was Gott seinem Volk gesagt hat, sein Wort, ist im Zentrum dieser Begegnung, dieses Zeltes, dieser Stiftshütte. Und das brauchen wir. Das brauchen wir auch als Christen. Gemeinschaft, wir brauchen Zurechtweisung, wir brauchen Wegweisung. Und dafür ist es da. Deswegen hat Gott diesen Auftrag gegeben, dass das geschieht und hat es vorbereitet. Die Bibel betont immer wieder, dass wir Volk Gottes sind. Wir sprechen ja normalerweise heute in erster Linie von Individuen, sprechen die Einzelnen an. Wir fragen den Einzelnen, wie sieht es aus mit einem Glauben? Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, in das Alte und das Neue Testament, geht es in erster Linie um das Volk Gottes, um eine Gruppe, die zusammengehört und gemeinsam Gott lobt und preist. Denn es ist viel mehr als nur privat zu Gott eine Beziehung zu haben. Es geht um das gemeinsame Singen, um das gemeinsame Beten, um das gemeinsame Bezeugen dessen, was Gott uns aufgetragen hat. Das ist das Zweite, was Gott vorbereitet hat für diejenigen, die mit ihm leben. Zelt der Gottesbegegnung, ein Wohnort seines Wortes. Und ein Stück weiter in diesem Kapitel, im 30. Vers, das ist auch der Platz der Offenbarung. Diese Bundeslade hatte ja rechts und links zwei Cherubin, die dort standen. Und Gott sagt zu Mose, dort zwischen diesen Cherubim werde ich dir erscheinen, da werde ich zu dir sprechen. Und dort bekommst du Weisung für die Arbeit. Im Alten Testament ist das ein heiliger Ort. Im Neuen Testament ist es ein bisschen anders. Ich weiß, es gibt eine ganze Reihe von Kirchen, die davon überzeugt sind, dass ihr Kirchengebäude ein heiliger Ort ist. Aber darum geht es eigentlich nicht so sehr im Neuen Testament um heilige Orte, sondern es geht um einen heiligen Gott. Ein Gott, der spricht und Gott, der verändert. Und wir haben das vorher von Alexander gehört, im 3. Buch Mose, im 6. Kapitel. Da heißt es im 6. Vers, dass das Feuer auf dem Altar, also in der Gegenwart Gottes, ständig brennen muss und nicht verlöschen darf. Das ist ein Bild dafür, dass unsere Gemeinschaft mit Gott, unsere Gebete, die Beziehung zu ihm ständig am Brennen sein soll. Ein Platz der Offenbarung. Im Alten Testament hat Gott sein Volk erwählt. Er hat sie aus der Sklaverei gerettet, er hat sie zu sich geführt und in seiner Gegenwart sind sie vorangegangen. Das war nicht ihre eigene fixe Idee, dass sie da abhauen sollten aus Ägypten und nach Kanaan gehen sollen, sondern Gott hat gehandelt, Gott hat alles vorbereitet. Und damit kommt automatisch ein zweites. Und das wird in diesen drei Kapiteln besonders deutlich. Alles soll so sein, wie von Gott befohlen. Alles wie von Gott befohlen. Ich habe mal gezählt, in Kapitel 39 und 40, also in den letzten beiden Kapiteln diesem zweiten Buch Mose, steht immer wieder, genau so, wie Gott es Mose befohlen hatte. Was schätzt du, wie häufig das dort gesagt wird? Wer getraut sich, eine Zahl zu nennen? Zwei Kapitel nur. 300 Mal. 300 ist ein bisschen viel in zwei Kapitel. Es sind tatsächlich 17 Mal. Also es fällt einem wirklich auf, wenn man das liest, dass da immer und immer wieder steht, genauso wie Gott es Mose befohlen hatte. Aber das ist nicht alles. Schon einige Kapitel davor, in Kapitel 25, 26 und 27, wird mehrere Male gesagt, zunächst mal, Gott zeigt Mose einen Bauplan für diese Stiftshütte. Das ist eine interessante Sache, dass er das nicht selber entwickelt hat, weil er so ein guter Ingenieur gewesen ist, sondern Gott gibt ihm einen Bauplan. Und dann sagt Gott dort dreimal in Kapitel 25, im 40. Vers, 26, im 30. und im 27., im 8. Vers, mach alles genau so, wie der Plan ist, den ich dir gezeigt habe. Ehrlich gesagt, wenn man das liest, dann fragt man sich unwillkürlich, ist das nicht ein kleines bisschen übertrieben? Also so häufig muss man das doch nicht unbedingt wiederholen, immer und immer und immer wieder. Ist es wirklich nötig? Ehrlich gesagt, jawohl, es ist nötig. Denn offensichtlich sind wir in der Lage, Gott unheimlich schnell zu ignorieren. Bereits nur ganz wenige Verse weiter, im 32. Kapitel, geschieht genau das. Da sagen die Israeliten, also der Mose, der ist jetzt schon 4 Wochen beim Beten und das ist ein bisschen viel. Jetzt reicht's. Und das Problem ist, wir können den Gott ja gar nicht sehen. Wir wollen etwas, was wir sehen können. Und so machen sie dieses Kalb und sagen tatsächlich, Israel, das ist dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Ein bisschen verrückt, aber offensichtlich ist es möglich. Auch das Neue Testament zeigt uns übrigens, dass es eine ganze Menge Gründe gibt, wieso dieser Befehl Gottes notwendig ist, wieso es wichtig ist, dass wir auf sein Wort hören. Im Hebräerbrief, im 6. Kapitel, ich hoffe, dass ich so schnell hinkomme, da heißt es im 5. Vers, ja, er hat erfahren, wie zuverlässig oder wie gut Gottes Wort ist. Wie kann so jemand nicht auf Gott hören, der das erfahren hat? Darum geht es in diesem Text. Dieses Wort, das Gott uns gegeben hat, ist ein gutes Wort. Es ist ein gutes Wort, weil es alles hat, was fürs Leben notwendig ist. Es ist eine gute Nachricht. Das ist ja, was Evangelium bedeutet, eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht, die verändert und die uns auf Gott ausrichtet. Es ist aber nicht nur ein gutes Wort, es ist auch ein kräftiges Wort. Im gleichen Buch, im Hebräerbrief, im 4. Kapitel, da wird gesagt, dass es ein Wort ist, das schärfer ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und dass es das ausrichtet, wozu es gesandt ist. Einer der bekanntesten Hessen hat behauptet, dass Name Schall und Rauch ist. Das war nicht der einzige Punkt, wo er sich geirrt hat. Im Neuen Testament wird genau das Gegenteil gesagt. Da wird nicht gesagt, dass Name Schall und Rauch ist, sondern es wird gesagt, dieses Wort ist genau das, wirkt genau das, was es wirken soll. Und es erreicht, was Gott will. Und wir sollten da immer wieder dran denken, gerade auch in unserem Christsein. Es ist aber noch mehr. Im Johannesevangelium, 6. Kapitel, ist ein interessantes Kapitel. Da predigt Jesus eine ellenlange Predigt, redet über verschiedenste Dinge. Und er sagt auch eine ganze Reihe Sachen, die den Leuten auf den Keks gehen. Das hat Jesus öfters getan. Dinge, die den Leuten nicht gepasst haben. Und ich meine jetzt nicht den Gottlosen, sondern den Frommen nicht gepasst haben. Und das ist so ein Streck. Da sind sogar eine ganze Reihe von seinen Jüngern, die sagen, um alles in der Welt, wer kann sich sowas anhören? Und dann sagt die Bibel, und es gab eine ganze Reihe, die haben von da an sich nicht mehr zu der Gruppe von Jesus gehalten. Es war so schlimm, dass am Ende dieses Kapitels Jesus zu seinen Jüngern sagt, wollt ihr auch weggehen? Und Petrus antwortet darauf, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Genau genommen ist Jesus das Wort des Lebens, wie er selber gesagt hat. Das bedeutet, er bürgt für sein Wort. Er bürgt für das, was Gott ist und tun möchte. Auf sein Wort können wir uns verlassen. Mit seinem Wort können wir leben und mit seinem Wort können wir auch sterben. Das ist das Großartige. Alles so wie von Gott befohlen. Und vielleicht darf ich das in Klammern dazufügen. Das ist etwas, was man im Leben des David sehen kann, dass er sich auf dieses Wort verlassen hat. Wie gesagt, im Alten Testament war dieses Zelt oder diese Stiftshütte, nachher dann der Tempel bei Salomo. Aber das war ja nicht nur so ein religiöser Ort, sondern es ist der Platz gewesen, wo Menschen Gott begegnen sind. Der Platz, wo sie Vergebung bekommen haben. Der Platz, wo sie neue Kraft empfangen haben. Im Neuen Testament ist das anders. Da müssen wir nicht in einen bestimmten Ort gehen, ob wir uns freuen, wenn ihr beim Gottesdienst mit dabei seid. Aber der Platz, wo man Kraft bekommt, wo man Gott begegnet, ist in der Person Jesu Christi. Nicht in einem bestimmten Ort, sondern in einer bestimmten Person. Im Neuen Testament wird es so gesagt, wir sind Miterben mit Jesus Christus, schreibt Paulus im 8. Kapitel des Römerbriefs. Und das bedeutet, wir sind erneuert. Und wie er dann fortführt Paulus, ist, wir sind ihm gleichgestaltet. Das bedeutet, wir sind Segensträger für andere Menschen. Ja, wir haben sogar einen Auftrag. Und der Auftrag ist, wie der Alexander vorher erwähnt hat, dass wir die gute Nachricht allen Menschen bringen. Was ich klasse finde an dieser Stelle im Markus-Evangelium, ist nicht nur dieser 15. Vers, dass wir die gute Nachricht allen bringen sollen, sondern auch der 20. Vers, das ist der allerletzte Vers im Buch Markus. Da heißt es, die Jünger aber gingen und verkündigten überall die gute Nachricht. Die haben also das getan, was Jesus gesagt hat. Und dann schließt das Buch ab mit den Worten, der Herr half ihnen dabei und bestätigte ihre Worte durch die Wunder, die er tat. Wir haben nicht nur einen Auftrag, sondern wir können auch erfahren, dass Gott wirkt an uns und durch uns. Mose hat wohl eines verstanden, was viele Leute nicht verstanden haben, auch heute eine ganze Menge nicht verstehen, dass es nicht nur um den Befehl Gottes geht, dass es nicht nur darum geht, dass wir bestimmte Punkte abarbeiten. Mose hat verstanden, dass wenn Gott etwas sagt, dass das gleichzeitig eine Zusage, eine Verheißung ist. Und ich möchte die Frage stellen, hast du das kapiert? Dass es nicht nur darum geht, bestimmte Sachen zu tun, sondern dass Gott uns gleichzeitig eine Zusage gemacht. Alles wie von Gott befohlen, alles wie von ihm vorbereitet. Und noch ein letztes, und das ist alles wie von Gott beabsichtigt. Alles wie von Gott beabsichtigt. Wenn wir zurückgehen zu den letzten Kapiteln des 2. Buches Mose, da wird all das, was da vorbereitet wird, zusammengefasst, indem der Priester Aaron eingesetzt wird. Und da heißt es, dieser Aaron soll ein Stirnband tragen. Und es ist nicht einfach nur ein Stirnband, sondern da steht was drauf. Was steht da drauf? Heilig dem Herrn. Das ist, was bei der Kirche des Nazareners dran steht. Heilig dem Herrn. Ziel des gesamten Vorgangs, Ziel von allem, was Gott beabsichtigt, ist, heilig dem Herrn, Gott geweiht zu sein. Das gilt für Gottes Diener, aber es gilt nicht nur für den Aaron. Das gilt für das ganze Volk Gottes. Ich weiß nicht, ob er euch schon mal die Mühe gemacht hat, das dritte Buch Mose zu lesen. Es ist wirklich eine Mühe. Da stehen ein Haufen Sachen drin, die immer wieder wiederholt werden und wo wir Schwierigkeiten haben, sie zu kapieren, weil wir nicht mehr diese alttestamentlichen gottesdienstlichen Ordnungen und so weiter haben. Aber eines kapiert man, wenn man dieses Kapitel, diese Kapitel durchliest. Und das ist, dass es darum geht, heilig zu sein Gott gegenüber. Immer wieder wird in diesem Buch gesagt, Gott spricht, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Ihr seid für mich ein heiliges Volk. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat, die Absicht, die er mit uns hat. Und da unterscheidet sich das Alte und das Neue Testament überhaupt nicht. In beiden Fällen geht es darum, dass Menschen gerufen werden, heilig zu sein, Gott geweiht zu sein und ihm zu dienen. Aber es gibt einen Unterschied trotzdem zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Im Alten Testament haben die Israeliten das nie geschafft. Das ist ein Kapitel nach dem anderen, ein Buch nach dem anderen, ist eine Geschichte davon, wie sie das Ziel verfehlt haben. Im Neuen Testament steht, das wird so sein, dass wir es nicht nur schaffen, sondern dass wir das sogar übertreffen. Das wird deutlich gemacht durch diesen wunderbaren Vers aus dem ersten Petrusbrief, dem zweiten Kapitel. Da schreibt Petrus, ihr aber, also ihr, die dem Herrn Jesus Christus folgt, ihr seid das erwählte Volk, ein Volk von Königen, die Gott als Priester dienen, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Gerufen aus der Finsternis ins Licht, um das wirklich Menschen weiterzugeben. Das Großartige ist, dass Gott es auch ermöglicht hat, dass das nicht nur ein Ziel ist, sondern dass er die Möglichkeiten dafür gibt. Noch einmal zurück zu zum 40. Kapitel, vor allen Dingen von zweiten Buch Mose. Da wird beschrieben, wie diese Stiftshütte eingerichtet wird. Und an der Stelle hat sich die Stiftshütte vom Tempel nicht unterschieden, war genau das Gleiche. Da heißt es, dass ein Vorhang gezogen wurde zwischen dem Heiligen, wo die Priester ihre Opfer gebracht haben, in ihren Dienst getan haben. Das ist der Platz, wo der Engel zu dem Zacharias gesprochen hat, und dem sogenannten Allerheiligsten. Und dieser Vorhang war so dicht, da konnte niemand durchsehen. Und es ist niemand durchgegangen, weil sie genau wussten, das ist tödlich. Nun fragt mich nicht, wie Gott das macht oder machen kann, aber kann noch ganz andere Sachen fragen. Von daher ist das wirklich nicht der Punkt an der Stelle. Aber es wird deutlich gemacht, es gibt keinen freien Zugang zu diesem Allerheiligsten. Nur ein einziges Mal im Jahr ist der hohe Priester nach einer sehr intensiven Vorbereitung hineingegangen, um Opfer zu bringen und um Versöhnung für das Volk zu erwerben, Vergebung ihrer Schuld. Im Neuen Testament ist das ganz anders, wirklich ganz anders. Im Hebräerbrief, wo genau dieses Bild aufgegriffen wird, da heißt es, im 10. Kapitel, Weil Jesus sein Blut geopfert hat, liebe Brüder, haben wir freien Zugang zum Heiligtum. Der Vorhang ist weg. Das ist auch die Bedeutung an der Kreuzigung. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Das heißt, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, dass der Vorhang von oben nach unten durchgerissen war. Und der Weg war frei in das Allerheiligste. Wir haben freien Zugang. Wir können ungehindert zu Gott kommen. Und wir können das nicht, weil wir besser sind als das jüdische Volk, sondern wir können das durch das Blut Jesu Christi, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Freier Zugang. Das ist ein Grund, wieso wir heilig dem Herrn sind. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, und davon wird hier auch schon gesprochen. Als Mose all das ganze Werk vollendet hat, heißt es hier in den letzten Versen, ließ sich die Wolke Gottes auf das heilige Zelt nieder, auf diese Wohnung des Herrn, und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Zelt. Darum geht es, wenn es um heilig dem Herrn geht. Es geht darum, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben sichtbar wird. Dass Gottes Herrlichkeit in uns wiedergespiegelt wird. Dass wir ihm immer ähnlicher werden, wie das Paulus im 2. Korintherbrief darstellt. Im 3. Kapitel, da heißt es im Schluss im 18. Vers, davor spricht Paulus davon, dass es bei uns nicht so ist wie bei dem Mose damals. Der ging rein, der konnte mit Gott sprechen. Er wurde so verändert, dass die Leute ihn nicht anschauen konnten. Deswegen musste er immer eine Decke vor das Gesicht nehmen. Und nun schreibt Paulus, jetzt ist es was ganz anderes. Wir aber sehen alle mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Und dabei werden wir selbst in das verwandelt, was wir sehen. Und wir bekommen immer mehr und mehr Anteil an seiner Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Was für eine großartige, herausragende Aussage. Und weil das so ist, deswegen sind wir in der Lage, Gott zu dienen. Im Hebräerbrief, im 9. Kapitel, im 14. Vers wird es so gesagt, durch das Blut Christi wird viel mehr erreicht als das, was durch den alten Bund geschehen ist. Erfüllt vom Geist Gottes brachte Christus sich selbst Gott als fehlerloses Opfer dar. Sein Blut reinigt uns innerlich von unserer Schuld, sodass wir nicht mehr tun müssen, was zum Tod führt, und Gott, dem Geber des Lebens, dienen können. Was für eine großartige Aussage. Erfüllt von Gottes Herrlichkeit, das bedeutet heilig dem Herrn, freier Zugang, und es bedeutet, dass wir ständig geleitet werden. Auch das wird hier im 2. Mose bereits angedeutet. Da heißt es, dass über diesem heiligen Zelt, über dieser Stiftshütte, eine Wolke war. Nachts eine Feuersäule, tagsüber eine Wolke. Und die Wolke war nicht da, weil es damals keinen elektrischen Strom gegeben hat in der Wüste, sondern die war dafür da, um das Volk zu führen und ihnen den Weg zu zeigen. Und so geschah das. Tag für Tag, Woche für Woche, Monat um Monat, Jahr um Jahr, 40 Jahre lang hat Gott das Volk durch diese Wolke geleitet, durch die Wüste hindurch. Ist das nicht toll? Das Großartige ist, im Neuen Testament wird uns die Tatsache zugesprochen, dass wir jeden Augenblick so leben können in der Gegenwart und durch die Leitung Gottes, durch seinen Geist. Ganz am Schluss der Geschichte dem Leben Jesu hier auf dieser Erde trifft Jesus seine Jünger. Und er sagt zu ihnen in Kapitel 20, im 21. und 22. Vers, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Habt ihr euch mal überlegt, was das bedeutet? Das sagt nicht, ich habe euch einen Auftrag gegeben, den sollt ihr ausführen, sondern sagt, so wie Gott der Vater mich, Jesus, gesandt hat, so sende ich euch, seine Jünger. Wenn ich da gewesen wäre, gesagt, um alles in der Welt, wie soll ich das bloß hinkriegen? Aber Jesus hat an der Stelle nicht aufgehört, sondern hat gesagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und dieser Geist wurde gegeben, um das wirklich ausführen zu können. Was für ein Erlebnis muss das gewesen sein, diese Tage da am Berg Horeb. Einigen war es offensichtlich zu wenig. Sie sagten, wir wollen etwas Habhaftes, etwas, das wir anpacken können, so ein Rindvieh, dem wir folgen können. Das hat nicht mal an Ostern geklappt. Könnt ihr euch das vorstellen? Da kommen die Frauen und sagen, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und da ist zumindest einer dabei, und ich vermute, dass noch ein paar andere das gedacht haben, auch wenn es nicht da steht, die gesagt haben, ich möchte erst mal was sehen. Also das ist mir ein bisschen wenig. Nicht genügend, dass ich zupacken kann. Wir können am Eigentlichen vorbeimarschieren, wenn wir nicht vorsichtig sind. Heilig dem Herrn, das bedeutet, wir haben jederzeit freien Zugang. Wir sind erfüllt von Jesu Herrlichkeit und wir können seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wir sind ständig geleitet von seinem Geist, das ist ein Teil davon. Und dann sind wir tatsächlich auf alles vorbereitet, bereit für alles, ready for anything, wie die Amerikaner sagen. So war das auch mit einigen von unseren Mitarbeitern in Bangladesch gewesen. Wir haben da verschiedene Teams, die in den Dörfern den Jesusfilm zeigen. Und eines dieser Teams ist im Süden des Landes unterwegs gewesen, kam zu einem Dorf, wo sie den Film zeigen wollten, haben das den Leuten auch gesagt, die ganze Sachen aufgebaut, ihren Generator, weil da oft dann kein Strom ist. Es war ein Dorf wie so sehr viele in Bangladesch, eine Reihe von Hindus, aber die meisten der Leute in Bangladesch sind ja Muslims und so war das auch in diesem Dorf. Und sie haben dann begonnen und haben den Jesus-Film gezeigt. Und nachdem das einige Zeit lief, kamen ein paar Radikalinskis an. Und die fingen an zu stören. Die fingen an, dem Generator die Kabel rauszuziehen und auf dem Projektor rumzuschlagen. Und schließlich packten sie das Team, fingen an, sie zu verprügeln und zerrten sie zu der Moschee. Dort schlugen sie und haben sie eingesperrt. Und dann haben sie sich draußen zusammengesetzt und überlegt, was sie jetzt machen. Und haben sich entschieden, dass sie sie am nächsten Morgen vor dem Sonnenumgang, Aufgang umbringen möchten. Dann haben sie zwei Leute vor die Moschee gestellt, damit das Team nicht entkommen kann. Und da saßen sie drin in der Moschee. Ich nehme an, sie haben intensiv gebetet. Wenn man so kurz vor dem Tod steht, dann kann man beten, auch wenn man nicht Christ ist. Oder viele versuchen es zumindest. Aber nach einiger Zeit haben wir gesagt, nachdem jetzt sowieso alles aus ist, können wir diesen Leuten auch von Jesus erzählen. Dann haben sie den beiden Wächtern von Jesus erzählt. Sie haben für die beiden Wächter gebetet. Und am Schluss haben die Wächter sie laufen lassen, mitten in der Nacht. Sie kamen zurück zu dem Ort von wo sie normalerweise waren. Und sie sagten, wir haben gebetet, intensiv gebetet für diese Leute, die wirklich Jesus dringend brauchen. Das einzige Problem ist, wenn man betet, vor allen Dingen, wenn man intensiv betet für andere, dann passiert es öfters, dass Gott einem sagt, vielleicht bist du die Antwort dafür. Und so hat Gott zu ihnen gesprochen. Aber sie sagten, wir hatten keine Lust, wir hatten ehrlich gesagt Angst, zurückzugehen in dieses Dorf. Aber Gott hat uns so deutlich ins Gewissen gesprochen, dass wir uns endlich auf den Weg gemacht haben, zurückgegangen sind in dieses Dorf und den Menschen von Jesus erzählt haben. Heute folgen viele Menschen in diesem Dorf Jesus Christus. Und es gibt eine Gemeinde dort in diesem Dorf, das wegen solchen Leuten wie diesen, die dort gewesen sind. Deswegen sammeln wir unser Missionsopfer ein, damit Menschen den Weg zu Jesus finden können, neue Gemeinden entstehen können, Leute ein Leben führen können, wie es hier heißt, das heilig dem Herrn ist. Ich weiß, bei uns ist nicht so schlimm, keiner verprügelt uns deswegen, weil wir Christen sind, zumindest nicht bisher. Aber für uns gilt es genauso, dass wir heilig dem Herrn leben sollen, bereit sein für alles. Im Alten und Neuen Testament wird davon immer und immer wieder berichtet. Aber wir können das auch in unserem eigenen Leben erfahren, dass Gott durch uns Großes tun kann, wenn wir ihm ganz ergeben sind. Und das werden wir in den nächsten Wochen im Leben von David ein bisschen nachverfolgen. Wollen wir miteinander beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du uns einen Auftrag gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass wir bereit sein können für alles, weil du wirkst, weil du uns deinen Geist gegeben hast. Wir danken dir dafür, dass du uns veränderst und dass deine Herrlichkeit in uns sichtbar wird. Schenk das immer mehr, damit dein Volk wächst, dich lobt und preist. Wir danken dir dafür, Herr, dass du mit uns hineingehst in dieses Wochenende und die neue Woche, und wir bitten dich, dass du deinen Segen an uns und durch uns sichtbar werden lässt. Amen.